Talk, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 334. Heute mit der Vorschau auf den WWE SummerSlam 2020. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir, da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo, die WWE-Riege könnte man uns nennen.
Genau, und ich sag Welcome to the Thunderdome. Bei WWE ist ja einiges passiert natürlich. Und wir haben uns auch gedacht, Mensch, wir wollen die Preview nicht vorher aufnehmen, weil wir wollen einmal im Thunderdome gewesen sein, damit wir wissen, was da im Amway Center passiert. Und Kai, was sagst du, wie hat es dir bis jetzt gefallen?
Also es war ja sehr schwierig, nicht vorher gespoilert zu werden, wenn man Social Media nutzt. Das fand ich erstmal ein bisschen nervig, weil du halt wirklich überall wurde irgendwie was in deine Timeline gespielt. Das war ein bisschen blöd, weil ich bin ja ein großer Fan davon, mich gerade von so in Anführungsstrichen größeren Stages, sei es jetzt irgendwie auch ein Mania, überraschen zu lassen. Und hier ging es ja wirklich nicht, weil du scrollst durch Twitter. Ach übrigens, hier ist der Thunderdome. Guck mal, so sieht's aus. Ah, guck mal da. Das fand ich ein bisschen schade. Deswegen wusste ich ja schon so, was mich erwartet. Ich mag die Idee auf jeden Fall. Ich muss trotzdem sagen, dass sie mich jetzt beim ersten Mal sehen noch nicht so abgeholt hat, weil es du hast den Gag gebracht und ich finde ihn sehr gut. Er sieht halt aus wie ein großer Zoom-Call.
Ja, das war so ein Nachteil. Ich fand, die Entrances haben da sehr von profitiert. Also
ja, auch Pyro und sowas, ne? Das ist dann auch
genau geil. Pyro, Entrances, all dieses schöne Drumherum, was man irgendwie beim Wrestling so mag, das hat super funktioniert und es war auch sehr, sehr clever von WWE, dass man hier die Show, also SmackDown, damit eröffnet hat, dass zum einen Vince McMahon im Ring stand. Als ich das irgendwie schon vorweg gelesen habe, dass er kommen würde, habe ich gedacht, ganz im Ernst, es wird jetzt nicht der Vince McMahon Entrance, der erste Entrance sein, den wir jetzt hier auf dieser neuen Bühne irgendwo sehen werden. Nein, er stand schon im Ring und dann kam mir der Fiend raus. Und das ist sehr clever, weil der Fiend-Entrance ist ja momentan wahrscheinlich der Vorzeige-Entrance, den man bei WWE irgendwo hat. Und man hat natürlich dann hier gleich diese Konfrontation gesucht, man hat dieses bisschen Katz-und-Maus-Spiel da gesucht. Entrances finde ich cool. Was mir eben so ein bisschen abgeht tatsächlich, ist der Ton. Also das ist was, wo mir die komplette Match-Atmosphäre flöten gegangen ist, weil man nur diesen generischen Hintergrund, ja, dieses generische Hintergrundrauschen eigentlich gehabt hat. Und ich finde, innerhalb der Matches kam da wenig Atmosphäre auf. Und wenn ich dann an SummerSlam denke, wo wir ja 8 Matches haben und wo Segmente nicht so eine große Rolle spielen werden und Entrances und all diese Show-Aspekte, sondern es oft auf Wrestling eben im Ring ankommt, dann habe ich ein bisschen Angst davor, dass das zu wenig ist und dass da zu wenig Atmosphäre aufkommt. Wie ist das bei dir?
Ja, also auch passend, also das geht mir genauso. Passend dazu, finde ich, hat man auch nicht so dieses Spotlight auf den Ring, weil es auch drumherum alles sehr hell ist, natürlich durch die Bildschirme, also durch die Videoübertragungen. Also ich finde, dass das Geschehen im Ring geht so ein bisschen unter. Also ich weiß nicht, wie man es lösen kann, ob man da irgendwie die Beleuchtung ändert oder sowas, weil Stand jetzt sieht's aus, also sieht's für mich aus wie Catchen vor einem großen Greenscreen. Und das hat da weiß ich, also irgendwie, ich war echt unfassbar gehypt auf das Ding, weil es läuft ja auch in der NBA wirklich gut. Aber also ich, nach dieser ersten SmackDown-Ausgabe hat es mich nicht abgeholt. Also ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird beim SummerSlam. Wir haben ja auch geschrieben und ich habe gesagt, hier NXT Takeover ist noch ein Performance, ist generell ein Performance Center, finde ich ein bisschen doof. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt so doof finde, dass es im Performance Center ist, weil ich muss sagen, mir hat jetzt, also ich mochte die Aufmachung mit den Entrances und sowas, aber alles, was im Ring stattgefunden hat, hat mir von der Aufmachung her nicht gefallen.
Ja, es fehlt ein bisschen die Stimmung, es fehlt ein bisschen der Fokus tatsächlich auf das In-Ring-Geschehen. Das ist, glaube ich, was man beheben muss. Ich habe nach den ersten Bildern auch gedacht, man würde die Ränge ein bisschen abdunkeln und dadurch irgendwie den Ring ein bisschen stärker hervorheben. Aber tatsächlich sehe ich es genauso wie du, dass das Geschehen im Ring nicht im Fokus steht, sondern es ist irgendwie so ein bisschen, es geht alles sehr stark ineinander über und das tut auch dem In-Ring-Geschehen nicht gut. Du hast den Vergleich zur NBA gebracht, da versucht man das ja ähnlich. Aber da hast du natürlich auch wesentlich mehr Akteure auf dem Feld. Und natürlich hat ein Basketballspiel auch eine andere Dramaturgie als ein Wrestling-Match. entsprechend glaube ich auch, dass man hier noch ein bisschen Feintuning vornehmen muss, gerade für so ein großes Ereignis wie ein SummerSlam, damit das wirklich gut rüberkommt. Und meiner Meinung nach ist es auch da eine gute Entscheidung gewesen, dass man es jetzt schon bei SmackDown gemacht hat, weil jetzt kann man die Bilder evaluieren und man kann sich überlegen, ob man was ändert. Und ich finde, dass man vor allem am Ton was ändern sollte, weil das hat mich wirklich massiv rausgebracht, dass wir jetzt einfach, ja, sehr, sehr wenig Soundgeräusche nur im Hintergrund gehabt haben. Mir fehlt da die Stimmung und im Endeffekt dann die Zuschauer im Hintergrund zu sehen, das ist zwar irgendwie so nett, aber irgendwie fehlt mir da eben das Arena-Gefühl so ein bisschen. Und tatsächlich sind dann vielleicht 50 oder 100 Students im Hintergrund vielleicht doch schon atmosphärischer, als es dann eben 1000 LED-Boards sind.
Aber, also ich weiß nicht, ob ihr schon darüber gesprochen habt im Magazin oder sowas, aber es passt gerade sehr gut. Weil du gerade gesagt hast, ja, vielleicht wären dann auch 5, 6, 7 Fans besser. Was halten wir denn von AEW?
Ja, die jetzt wieder Tickets verkaufen für 10-15%, halte ich für sehr, sehr schwierig in der heutigen Zeit und bin auch der Meinung, dass das, was WWE gerade macht, der klügere und sicherere Weg ist. Um es ganz klar so auszudrücken. Ich hab da ein schlechtes Bauchgefühl, weil klar kannst du irgendwie in der Halle vielleicht sagen, du kannst da die Sicherheit gewährleisten, dass du Abstände einhältst und sowas. Aber wie immer, die Leute müssen hinterher noch nach Hause kommen. Klar, die meisten werden im Auto fahren, aber trotzdem glaube ich, dass das echt eine problematische Geschichte sein wird und ich halte das für nicht den cleversten Weg. Deswegen war ich eigentlich auch so ein bisschen neugierig darauf, wie WWE das lösen würde. Aber anscheinend gibt es momentan noch keinen richtig gesunden Mittelweg. Also es ist eine komische Zeit und wir haben jetzt quasi zwei Extreme. Das einmal dieses hochtechnologisierte Digitale bei WWE und dann bei AEW dieser Kompromiss mit, wir lassen nur 10-15% in die Arena. Schwierig, ich weiß nicht.
Aber ich finde trotzdem auch, WWE hat erstmal den besseren Ansatz, weil es der sicherere Ansatz ist.
Ja, da bin ich komplett bei dir. Das sehe ich auch bei AEW als ganz, ganz großes Problem. Wir haben über Monate geschimpft, dass WWE immer wieder versucht hat, Zuschauer irgendwie in die Halle zu kriegen und das irgendwie forciert hat. Jetzt macht's AEW. Schwierig. Und ich hoffe, dass das keinen Rückschlag auslöst und keine großen Konsequenzen nach sich zieht, sagen wir es einfach mal so. Wir können noch kurz auf SmackDown eingehen, weil da ist ja auch noch ein bisschen was passiert und vor allem hatten wir einen Titelwechsel, lieber Kai. Wir haben erstmal in dem Opening-Segment natürlich die Attacke von einem AJ Styles gegen einen Jeff Hardy gehabt, der inmitten des Retribution-Scharmützels hier einem Jeff Hardy in die Kniekehle getreten hat. Jeff Hardy, der angeschlagen gewesen ist, dann aber doch zu seinem Match angetreten ist mit einer Knee-Brace und ja, dann gab es den Konter auf den Styles-Clash mit einem, ja, wie nennt man das, ein Upkick würde man es im MMA nennen, aber auf jeden Fall Treffer mit der ja, genau. Knee Brace gegen den Kopf und dann eben Twist of Fate, Swanton Bomb. Und wir haben einen neuen IC-Champion, lieber Kai.
Jo, mega. ja, also, ach. Ja, das finde ich scheiße. Ich sag, wie es ist, können wir jetzt so lange drum rumreden. So, ja, ich mag Jeff Hardy, aber Mann, ey, ich brauch den nicht als IC-Champ. Ich glaube, Jeff Hardy braucht auch nicht Jeff Hardy als IC-Champ. Ich lieb den Mann, ne, aber auch die ganzen Matches von dem, das ist alles nicht mehr gut. Du siehst wirklich, der tut sich da schwer. Und jedes Swanton Bomb ist so dieses, yo, komm, mach deinen Trick und tu dir bitte weh oder sowas dabei. Also, weil du siehst wirklich, jedes Swanton Bomb tut dem Mann weh und tut dem nicht gut. Und das ist, weiß ich nicht, also so ein Jeff Hardy, der auch mit dem IC-Belt, der ist irgendwie besser unterwegs. Auch generell, was das auch für ein scheiß Run war, der durfte immer irgendwie bei SmackDown verteidigen. Stand nie irgendwie in einem Pay-Per-View, glaube ich, auf der Card, wenn ich mich nicht irre, bei den letzten drei Dingern. Es wurde immer bei SmackDown verteilt, die letzten zwei. Willst du jetzt irgendwie dann Jeff Hardy gegen Matt Riddle haben? Da ist auch AJ gegen Riddle oder keine Ahnung was, eine bessere Paarung auf lange Sicht. Also ich finde das doof, das ist nicht gut.
Nee, ich bin da auch kein großer Freund von. Man hat natürlich jetzt so ein bisschen diese Road to Redemption eines Jeff Hardy hier abgeschlossen mit dem großen Titelgewinn. Und wir haben Payback vor der Tür stehen. Auch da müssen wir noch mal kurz drauf eingehen. Weil ich glaube, dass man hier schon einige Fäden natürlich gehabt hat, die man im Hinblick auf Payback schon aufgebaut hat. Zum Beispiel das jetzt hier bietet sich hervorragend an, um dann ein Rematch bei SmackDown zu fordern und dann eben bei Payback zu bekommen. Das heißt, dann wäre auch ein AJ Styles mal wieder bei einem Pay-Per-View, aber ich denke, dass das so sein wird. Und generell, wir haben ja schon ein Match angekündigt für Payback, da werden ja auch Bayley und Sasha Banks ihre Women's Tag Team Title verteidigen. Wie siehst du den Faktor Payback gerade im Hinblick auf das Booking vom SummerSlam? Hast du das Gefühl gehabt, dass so ein paar Fäden hier so ein bisschen im Hintergrund gehalten werden und damit man die noch bei diesem, ja, Pay-Per-View-Payback noch hinten rausschieben kann?
Also was den IC-Belt angeht, ja, definitiv. Weil du hättest auch einfach den IC-Belt auf der SummerSlam-Card verteidigen können. Da gehört er auch hin, meiner Meinung nach. Aber an sich bin ich eigentlich ein Fan davon, dass die SummerSlam-Card eher kurz gehalten wurde. Schön, nur 8 Matches. Und ich finde die auch insofern stark, dass ich jetzt, also mir fällt jetzt auch keine Feder ein, die man da noch hätte draufpacken können. Klar kannst du ja noch einen Corbin gegen Riddle draufpacken, aber ganz ehrlich, das brauche ich auch nicht. Von daher sage ich lieber, nee, die 8 Matches, die drauf sind, die sind gut. Die machen alle Sinn, die haben wirklich auch großteils, was man wirklich loben muss, die haben alle eine eigene Story. Ja. Also ich weiß gar nicht, wann wir das zuletzt hatten, dass die auch, und es ist nicht so dieses, du hast das, ich will das, Attacke, sondern die haben alle eine Story, die über Wochen erzählt wurde. Ich weiß gar nicht, wann wir das zuletzt hatten, oder? Also jetzt mal ehrlich.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also man hat hier durchaus versucht, die ganzen Matches aufzubauen, die Qualität der Geschichten, ich sag mal, wir vergiften jemanden und solche Sachen, das halt die lasse ich mal auf. Aber der Rest, der ist von oder wir haben 1000-mal Apollo Crews gegen Shelton Benjamin oder sonst irgendwas. Das haben wir jetzt nochmal Apollo Crews gegen MVP. Die Qualität lasse ich mal außen vor, aber ja, jedes Match, was hier auf der Card ist, hat eine eigene Geschichte und das steht dann auch für sich. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass man einige Fäden so ein bisschen, ja nicht in die Länge gezogen hat, aber einige Fäden hat man so ein bisschen zurückgehalten, man hat kein Match beim SummerSlam und stattdessen eben für Payback. Ich glaube beispielsweise auch, dass wir ein Tag-Team-Match bei Payback bekommen werden zwischen den Mysterios und Seth Rollins und Murphy. Das halte ich auch für eine sehr wahrscheinliche Entwicklung, die sich jetzt aus dem SummerSlam ergeben wird, um das schon mal vorwegzunehmen. Deswegen, also ich bin da ein bisschen skeptisch und neugierig darauf, wie man das machen wird. Und vielleicht können wir dann auch so fließend quasi zum SummerSlam übergehen. Außerdem möchte ich noch was zu SmackDown sagen. Gibt's da noch, wir werden gleich natürlich noch auf die einzelnen Punkte eingehen. Gibt's da noch irgendwas, was du jetzt innerhalb der Preview noch über SmackDown oder außerhalb der Preview noch über SmackDown loswerden willst?
Nee, außerhalb der Preview nicht. Also alles, was ich noch zu SmackDown habe, werde ich gleich bei den Matches sagen.
Sehr gut, das habe ich mir so gedacht. Deswegen starten wir doch dann hier mal durch mit dem Rundown. Du hast es gerade eben schon gesagt, es ist heute heute Samstagmorgen natürlich. Es ist knapp 9:30 und zu diesem Zeitpunkt ist noch kein Kickoff-Show-Match angekündigt worden. Du hast gerade auch schon erwähnt, so ein Match wie Baron Corbin gegen Matt Riddle könnte sich hier beispielsweise anbieten. Vielleicht kriegen wir auch noch mal irgendwie ein Tag-Team-Match, Lucha House Party oder sonst irgendwas damit rein.
Ach, siehst doch, du da? Fällt mir was ein. Was war das eigentlich, ja, für ein Botchfest? Also so, wie, ja, oft kann man eine Hetze da verkacken?
Und ja, sich dabei halb das Gebiet, ja, brechen natürlich, ne?
Ja, genau. Also auch, ja, das war nicht gut.
Ja, aber was siehst du da noch für Matches hier bei, ja, für die Kickoff-Show? Gibt es da irgendwas, wo sagen wir, Mensch, das bauen wir da noch mit ein?
Was ich krass finde, ist, dass Otis Mr. Money in the Bank ist und der nix macht. Seit Monaten macht der nix.
Ja.
Weiß ich nicht, ob man vielleicht den mal wieder zeigt und sagt, Leute, ich bin auch noch da. Obwohl es dann auch wirklich schwierig ist, weil du jetzt irgendwie merkst, yo, du hast da Braun Strowman, der ja schon als Gefahr dargestellt wird, und den Fiend. Und ja, hallo, ich bin Otis, ich habe einen Koffer. Also, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, schwierig. Also ich glaube, der wird dann auch einfach noch mit sich rumtragen, bis wirklich irgendwann in 6 Monaten wieder Fans da sind. Alles, ja, andere kann ich mir nicht vorstellen. Sonst, boah, ja, also halt wirklich so das typische Tag-Team-Match oder sowas. Weiß ich nicht, vielleicht darf noch mal Bobby Lashley und Shelton Benjamin irgendwie Ricochet oder Alexander verkloppen oder Ali. Irgendwie sowas.
Ich hatte nach SmackDown den Eindruck, dass man ja so nicht gerade eine Allianz, aber dass hier Heavy Machinery und Big E, die haben ja nach Big E's Sieg über Sheamus hier ein bisschen gefeiert. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht ein Six-Man-Tag-Team-Match bekommen. Also Big E und ja, Heavy Machinery gegen Sheamus und Miz und Morrison. Könnte ich mir vorstellen. Also so
nach den, nach den Card, ne? Und Big E auch, ja.
Also, genau, ich glaube, dass man auch Big E präsentieren möchte.
Ja.
Deswegen, also das ist so eine Variante. Riddle gegen Corbin wäre auch eine Variante, aber da glaube ich tatsächlich, das sieht man sich für Payback auf.
Ja. Das ist halt in Anführungsstrichen größer.
Ja, und da hat man halt eben dann vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit einfach, als dass da irgendwie so ein kleines Payback-Kickoff-Show-Match irgendwie sein könnte. Deswegen lass mal hier Richtung Maincard springen. Fangen wir doch dann gleich mit dem besagten Raw Tag Team Championship-Match an. Da treffen ja die Street Profits Angelo Dawkins und Montez Ford auf Andrade und Angel Garza, natürlich begleitet von Zelina Vega. Und ihr habt es gerade angedeutet, hier die Geschichte dieser beiden Teams geht jetzt ja auch schon so ein bisschen, ja, zurück und hat jetzt ja vor allem diese Geschichte mit dem Vergiften eines Montez Ford irgendwie mit sich gebracht. Eine etwas merkwürdige Storyline und irgendwie bin ich eher gespannt darauf, wann Andrade und Angel Garza sich endlich trennen und wann die beiden endlich auf Solofaden unterwegs sind, denn dass ich gespannt wäre auf dieses Tag-Team-Match. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ganz genauso. Also muss trotzdem sagen, ich mochte es, wie man dann irgendwie Bianca Belair eingebunden hat, weil die hat cool gewirkt, also jetzt wirklich im Wahrsinn, also wirklich irgendwie, wo du sagst, yo, das ist eine coole Alte, so damit kann man arbeiten. Das mochte ich dann, weil auch gerade so, yo, still die neben Ruby Riott, ist auch mega langweilig. Dann lieber hier irgendwie so, die verteidigt ihren Mann, das mochte ich, weil das nicht dieses typische ist, oh ja, der Mann ist immer wichtiger als die Frau, sondern so, nee, die haut auch mal einer Selina Vega auf die Schnauze, weil sie ihren Mann vergiftet hat. Das fand ich, das ist so ein cooler Charakterzug. Ich mochte es dann auch, ich weiß gar nicht, wie es war, wo dann irgendwie über Twitter oder Facebook oder Instagram Selina Vega ein Interview hatte mit, war es Charlie Caruso? Oder?
Ich glaube ja, ich weiß, ja, was du meinst, ja.
Und dann irgendwie Bianca Belair, was war es, in ihr Haus eingebrochen ist, auch vielleicht schwierig in der heutigen Zeit.
Ja.
Aber gut, das war ja noch vor der Sonya Deville-Sache. Das mochte ich dann auch irgendwie, weil es dann wieder so ein bisschen realer gewirkt hat. Aber an sich ist die Story so ein bisschen hanebüchen, ne?
Ja, ich sehe das auch wirklich eher als Filler. Ich glaube aber, dass das ein unterhaltsames Match werden wird, wenn beide Teams hier wirklich auch die Chance bekommen, ihr Potenzial auszuspielen, so ein bisschen Dramatik ausspielen können, weil das sind ja alles gute Leute. Also Angelo Dawkins vielleicht noch so der jetzt wrestlerisch am schwächsten hier unterwegs ist. Aber ich glaube, dass man hier ein gutes Tag-Team-Match auf die Beine stellen wird. Montez Ford wird leiden erstmal, Angelo Dawkins wird dann aufräumen und am Ende kann dann auch Montez Ford eben seine Highspots wieder bringen und dann
gerade und geisteskrank.
Ja, absolut.
Also mit den Dives, die der springt und sowas und der Mann springt ja aus dem Stand 7 Meter hoch. Also.
Genau, aber das macht ja dann auch Spaß und das ist ja genau das, was man dann auch sehen will. Andrade und Angel, auch hier tolle Wrestler, bringen auch echt eine gehörige Portion Charisma mit. Angel Garza ja inzwischen wirklich sehr prominent hier eingesetzt worden. Also er hat ja da wirklich diesen Sprung ins Haifischbecken Raw, hat er ja wirklich gut überstanden, oder? Wie gefällt er dir momentan?
Ja, also ich mag den nicht. Also der hat für mich auch mehr Potenzial als ein Andrade. Weil, also
das ist ganz merkwürdig, oder? Das hat Shaggy letztens auch gesagt, ja.
Ja, aber also der hat irgendwie so eine gewisse Ausstrahlung. Also, ja, das klingt zwar immer doof, aber der hat für mich diesen Eddie Guerrero-Vibe. Den hat ein Andrade nicht.
Ja, das liest man auch immer wieder, so ein junger Eddie Guerrero irgendwo. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, wie der sich weiterentwickeln wird, weil auch das ist noch ein junger Mann und da kann auf jeden Fall wirklich die Zukunft drin sein. Ein Andrade steht aktuell, da bin ich auch vollkommen bei dir, nicht ganz im Schatten, aber ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr der ganz, ganz große Latino-Darling, um mal diesen Stempel hier irgendwie zu verwenden, der vielleicht vorher gewesen ist. Und deswegen Angel Garza hier, trotz der etwas merkwürdigen Bachelor-Geschichten, die wir da jetzt zuletzt gehabt haben, hätte ich auch nicht gebraucht, inklusive fliegender Truthahnkeule. Trotzdem jemand, auf den hier in Zukunft, denke ich mal, noch weiterhin gesetzt wird. Was ist denn dein Tipp hier für das Match?
Also im Endeffekt würde ich trotzdem auch mal Andrade und Angel Garza den Titel gönnen. So, weil die sind jetzt ja, also die machen das ja schon lange, die sind auch irgendwie lange also als Verfolger unterwegs. Aber ich glaube trotzdem, dass die beiden die Dinger nicht brauchen, sondern dass die Street Profits die halten sollen. So, ich habe so manchmal das Gefühl, dass die immer als witziges Tag-Team dargestellt werden, aber wenig als gutes Tag-Team oder als effizientes Tag-Team, die Street Profits. Deswegen sollen sie sich immer ruhig verteidigen und auf kurz oder lang gibt's dann eben den Streit zwischen Andrade und Garza und dann haben wir's auch.
Ja. Ich denke auch, dass wir hier eine Titelverteidigung sehen werden, weil auch, wie ich das schon bei anderen Tag Teams auch schon gesagt habe, ich glaube auch, dass Andrade und Angel Garza zusammen zwar gut funktionieren, aber ich glaube, dass die effektiver alleine sind. Und hier kann man das dann so ein bisschen schüren einfach und kann dann eben gucken, wie sich das dann weiterentwickelt.
Ich glaube übrigens, kommen wir dann, dass beim Split einer von beiden untergehen wird.
Ja, vielleicht. Mal gucken. Wieso befürchtest du, dass einer untergeht?
Ja, weil das immer noch WWE ist. Und im Endeffekt ist das ein Latino und noch ein zweiter Latino. Und dann wird gesagt, ja, wir haben für einen Latino Platz und für den anderen nicht.
Ja. Ja, im schlimmsten Falle ist das so. Der eine Latino ist aber mit Charlotte Flair zusammen. Und der andere ist halt eben ein sehr
talentierter. Also Andrade, Glück gehabt.
Schwein gehabt. Ja, müssen wir einfach abwarten. Weiß ich nicht, ob, ob man da jetzt schon diesen nochmal diesen Stempel verwenden möchte. Ich würde es auf jeden Fall beiden gönnen.
Ja, das natürlich.
Ja. Da muss ich auch ein bisschen Kommen wir mal zum nächsten Match hier. Oder? Wolltest du noch was sagen?
Ja, ich habe nur gesagt, ich muss auch ein bisschen realistisch sein.
Ja, das stimmt. Nächstes Match, das Match um die US Championship. Und da haben wir erneut Apollo Crews gegen MVP. Und bei diesem Match sind Bobby Lashley und Shelton Benjamin banned from ringside. Die dürfen also nicht dabei sein. Kai, wir hatten dieses Match schon mal vor Extreme Rules. Da haben wir gesagt, Mensch, also wir hätten es bei Extreme Rules hätte es kommen sollen. Da gab es ja diese Zerwürfnisse, man weiß noch bis heute noch nicht so genau, was mit Apollo Crews passiert ist, ob es jetzt Corona gewesen ist, Testergebnisse, was auch immer. Auf jeden Fall hatten wir dieses Match schon. Damals haben wir gesagt, eigentlich würden wir es MVP gönnen. Gönnen wir es MVP heute noch?
Ja, also ich finde schon, also ich finde dieses Hurt-Business echt gut. Und MVP ist, haha, Wortwitz, wirklich der MVP der Corona-Zeit. So mit diesem ersten, yo, ich retire und würde nochmal gern gegen Rey Mysterio catchen und da bin ich auf einmal unfassbar prominent und bin jede Woche da. Aber er macht seine Sache extrem gut. Bobby Lashley und Benjamin profitieren unglaublich von einem MVP. Aber nicht nur seine Kollegen im Hurt-Business, sondern auch ein Apollo Crews, muss ich sagen, hat sich enorm verbessert. Also auch, also der lebt immer noch durch diesen US-Title, aber man merkt, dass der auch in Promos besser geworden ist. Zum Beispiel jetzt, ich glaube, in der letzten Ausgabe war es, wo er dann so meinte, also ist immer dieser Running Gag, nenne ich es jetzt mal mit MVP, wie der dann sagt, so, jo, wenn du den Titel verlierst, dann kannst du wieder hinten beim Catering stehen mit Ali und Alexander zusammen, traurig, aber ja, wahr. Und wo dann wirklich ein Apollo Crews sagt, so, ja, stimmt ja auch, und deswegen brauche ich den Titel, weil das die einzige Art ist, wie ich hier irgendwie oben mitschwimmen kann. Und also, die war real, fand ich. Mhm. Und das hat mir gefallen. Also du merkst, ja, der hängt sich da rein. Also so grad macht der Titel den Wrestler, ne?
Ja.
Aber ich find's erstmal nicht verkehrt. Und also ein Apollo hat seine Rolle da gut gefunden als US-Champ, der unbedingt diesen Titel behalten will, / muss.
Ja, das ist definitiv auch seine erste Rolle, die er ja wirklich bekommen hat hier, außer hier, das ist ein talentierter Wrestler, sondern er kriegt ganz, ganz langsam so ein bisschen Persönlichkeit, bekommt so ein bisschen ein Motiv, weshalb er überhaupt an dieser Stelle steht derzeit. Das muss ich auch sagen. Also man merkt, dass da eine Entwicklung da ist, auch wenn die Entwicklung langsam ist, aber sie ist da und er hat auf jeden Fall jetzt diesen Push, den er bekommen hat, den hat er auf jeden Fall gerechtfertigt, muss man sagen. MVP, da haben wir schon jetzt diverse Mal drüber gesprochen, am Mikrofon, Bombe, Match an sich wird garantiert okay.
Ja, du merkst, der Mann ist schon alt, ne, und auch so ein bisschen schwabbelig, so.
Genau, das kenne ich ja auch von mir selber. Der Mann ist auch schon alt und ist auch ein bisschen schwabbelig. Aber am Mikrofon geht's dann eben trotzdem, genauso wie bei MVP. Aber deswegen, ich erwarte mir hier nicht so mega viel von dem Match. Ich könnte mir aber tatsächlich wieder irgendwie einen Twist vorstellen. Also, wenn man schon hier Bobby Lashley und Shelton Benjamin ja von dem Ring quasi entfernt, glaubst du, wir bekommen dann vielleicht ein neues Member im Hurt-Business mit dazu? Es gab Gerüchte vielleicht, dass man einen Cedric Alexander tatsächlich hier irgendwie aus diesem Tag-Team mit Ricochet rauslösen könnte oder andere Wrestler hier mit einbauen könnte. Glaubst du, es gibt hier eine Interference?
Ja, es gab ja auch schon mehrere Versuche von einem MVP, irgendwie zum Beispiel einen Alexander zu rekrutieren.
Genau. Und
auch ein Alexander, der dann twittert, ja, es muss sich was ändern. Und dazu kommt ja auch noch ein MVP, ist ja nicht blöd. Der wird uns ja auch immer als sehr schlau verkauft. Von daher würdest du vielleicht ein drittes Mitglied im Hurt-Business, also auch abgesehen von MVP, also sprich dann insgesamt ein viertes Mitglied, Sinn machen, wird auch in die Situation reinpassen. Weiß jetzt gerade aber nicht, also ich sehe gerade nicht den Mehrwert für einen Alexander im Hurt-Business, außer dass er dann hier MVP den Sieg bringt. Also du hast halt schon stark mit Bobby Lashley, du hast so einen Dumm, der immer verliert mit Benjamin. Also, ich sehe da jetzt keinen Spot für einen Alexander drin. Und also ein MVP braucht diesen Titel nicht zwingend, aber ein Apollo Crews braucht ihn meiner Meinung nach.
Ja, sehe ich ganz ehrlich. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass man hier dieses Stable noch ein bisschen dominanter aufbauen könnte und würde. Und da ist natürlich dann vierter Mann. Wäre da schon nicht ganz so verkehrt irgendwo. Und ich befürchte aber eben auch, dass wenn man jetzt zum Beispiel Cedric Alexander nimmt, in welche Position pusht man den dann? Also man könnte natürlich dann MVP stärker zurücksetzen, dass der nicht mehr in irgendeiner Form in den Ring steigt, aber dann würde er eben das Match hier verlieren. Also von daher beißt sich da irgendwie die Maus ein bisschen in den Schwanz. Ich tippe deshalb hier eben noch auf eine Titelverteidigung von Apollo Crews, vielleicht auch doch dann irgendwie mit einem Eingriff oder sonst irgendwas, was hier aber natürlich auch eine Frage ist, weil MVP hat ja auch einen Apollo Crews hier bei Raw auch als Drahtzieher hinter Retribution genannt. Und das können wir vielleicht hier den Übergang mal so ein bisschen schaffen. Glaubst du, wir sehen hier dann schon einen Eingriff durch Retribution? Also vielleicht endet dieses Match auch einfach im Chaos oder sowas?
Boah, also ich habe da dieses Gefühl, dass halt Retribution schon groß dargestellt werden soll, ne? Als Bedrohung. Und die dann irgendwie in so einem US-Title-Match eingreifen zu lassen. Und auch wenn du jetzt sagst, Mann, Apollo Crews ist so mit so einem Drahtzieher von Retribution, das wäre schon alles billig.
Glaubst du denn, dass wir hier in irgendeiner Form einen Auftritt von Retribution sehen werden? Weil
in das diesem Match?
Was?
In diesem Match oder beim SummerSlam?
Grundsätzlich, weil es heißt auch, dass man gerade für den SummerSlam sich hier ja anscheinend auch einen großen Engel nochmal überlegt hat, um Retribution zu präsentieren. Das ist zumindest das Gerücht, was derzeit noch rumgegangen ist. Glaubst du, da kommt was?
Einen großen Engel, dann kommt einfach Kurt Engel raus. Haha. Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt vielleicht SummerSlam die Möglichkeit ist, Retribution irgendwie vernünftig debütieren zu lassen und nicht nur mit, also weißt du, erst waren es ja 5 Leute und auf einmal bei SmackDown waren es 5000. weiß ich auch nicht, also was da so hygienemaßnahmenmäßig da ist, ob die sich alle die Hände desinfiziert haben und getestet wurden, keine Ahnung.
Also lange Schlange vor den Desinfektionsspendern.
Aber es wäre halt schon irgendwie, also ich will halt dann so ein Debüt mit dem Wumms haben, so im Endeffekt würde ich sagen, yo, die müssen da dann. Also wenn ich jetzt mal so komplett das Ding zu Ende spielen würde, die Leute lieben ja Fantasy-Booking, ne? Also wenn man sagt, ja, Retribution, das ist so das next big thing, so Nexus 3.0, weil 2.0 hatten wir ja schon, der war scheiße. und dann hat man noch The Core, das ist aber ein anderes Thema.
Das ist ein ganz, ganz schlimmes Thema sogar.
Wirklich, ja. Dass ich dann sage, okay, die greifen im Main-Event ein, kloppen die Leute kaputt, und dann auf einmal steht da einer, zieht sich seine Maske ab, Close-Up von seinem Gesicht, Tommaso Ciampa, boom, Ende. So, weißt du, das wär's. Und nicht, yo, lass mal irgendwie Apollo Crews helfen, dass er seinen Titel behält.
Ja, das ist richtig. Ich glaube aber auch, dass Tommaso Ciampa zum Beispiel nicht als der große Drahtzieher ist. Ich sag's dir, also eigentlich, wenn du sowas groß darstellen willst, musst du das mit jemandem machen. Ähnlich wie man es damals mit der NWO gemacht hat, der vorher sehr lange Babyface gewesen ist und jetzt auf einmal zu den Bösen gehört. Und das ist für mich ein Roman Reigns. So.
Das wäre halt zu groß, für das keine Fans da sind.
Aber ich glaube, das wäre halt eben eine Möglichkeit, dass du diese Retribution-Story, die jetzt ja nicht unbedingt bis hierhin so richtig geil ist. Nee, also ich glaube, scheiße. Wir alle sind eher so ein bisschen neugierig darauf, was da kommt. Aber diese Eingriffe und dieses Rumgehampel von diesen Jungs und Mädels, die dann da attackieren, das ist jetzt ja nicht so richtig cool. Und ich glaube, wenn du dem eine Ernsthaftigkeit geben willst, dann musst du das eben dann auch mit einem Topstar machen. Und ein Topstar ist nun mal dann eben nicht ein Tommaso Ciampa. Oder auch kein Dominik Dijakovic oder sonst irgendwas.
Okay, aber ja, also ich sag mal so, wenn da jetzt irgendwie einer steht, die Maske abzieht und es ist Roman Reigns, dann würde ich sagen, leck mich am Arsch, Alter. Das wäre schon heftig geil. Ja, okay, also fuck, ich glaube, ich kann jetzt nur noch enttäuscht werden von Retribution, weil ich das eine geilste Idee ist.
Also, das ist so, nur, also ich habe da gibt es keine Gerüchte drüber oder sonst irgendwas, keine Ahnung.
Unendlich, meine Fresse. Der hat eine geile Idee.
Genau. Oder es ist Brock Lesnar. Man weiß es nicht. Aber ich glaube, Brock Lesnar hat keinen Bock, in so einer Gruppierung mit dabei zu sein. Ich glaube,
Brock dabei zu sein.
Ja, genau. Genau das. Wie geht denn jetzt hier eigentlich das? Was?
Roman wäre voll geil, scheiße. Da hätte ich jetzt mega Bock drauf.
Ja, die haben auch schon was gemeinsam, die tragen gerne schwarz und so. Also, warum nicht? Wie geht denn jetzt das Match hier zwischen Apollo Crews und MVP auf? Wir sind hier so ein bisschen rübergehopst zur Retribution-Geschichte, aber wie geht jetzt das, das US-Title-Match aus?
Das ist schwierig. Da greift jemand ein und fuck, ich weiß. Ah, MVP gewinnt. Nee, mach kein. Nee, ja. Apollo Crews gewinnt. Apollo Crews gewinnt, ich weiß nicht wie, aber der gewinnt. Also der behält den Titel. So.
Ich glaube, es gibt einen Eingriff und wir sehen ein neues Member bei dem Hurt Business und dadurch gewinnt MVP. Und der wird auch US-Champion.
Okay. Ist schwer zu tippen.
So. Ja, bin ich bei dir. Aber auch da merkt man eben, dass man da zumindest ein bisschen Luft in der Fehde hat, irgendwie so, was die Storyline angeht. Wir haben auch hier, wie gesagt, diese Sache mit Bobby Lashley und Shelton Benjamin noch irgendwo mit dabei. Vielleicht verkleiden die sich auch als Retribution. Wir werden es sehen und schieben es dann hinterher auf Retribution und greifen da trotzdem ein. Auch das wäre eine, wenn auch sehr fadenscheinige Möglichkeit, wie man das hier lösen könnte. Kommen wir mal hier in Richtung Ladies oder Women's Division vielmehr. Da gab es ja jetzt ja auch diverse Zerwürfnisse und Entwicklungen. Wir bekommen hier als erstes Damenmatch quasi den Kampf um die SmackDown Women's Championship zwischen Asuka und Bayley. Da gab es ja die Beat the Clock Challenge bei SmackDown, bei der Bayley nicht nur verloren hat in kürzester Zeit gegen Naomi, sondern dann eben auch ja quasi ihren Platz hier bekommen hatte, dass sie als erstes gegen Asuka antreten muss. Erstmal, Kai, die SmackDown Women's Championess verliert in 2 Minuten gegen Naomi.
Die schon vorher ein Match hatte.
Ja. Ja. Und da aufgegeben hat.
Ey, ganz ehrlich, ich sage ja immer, give Naomi a chance. Ja, mein Motto. Ja, ich verstehe es auch einfach nicht, ne? Also irgendwie, weiß ich nicht. Also Sasha Banks und Bayley, so du merkst, yo, es bröckelt, ne? Klar, sagen wir schon seit 400 Wochen. Auch eine Bayley sieht manchmal so ein bisschen doof aus, ne? So als würde sie nichts können. Und da auch schon wieder.
Ja, ich meine, das war natürlich jetzt hier eine Storyline-Niederlage, die sie irgendwie kassiert hat. Trotzdem finde ich das so, nach 2 Minuten ist schon hammerhart, dass man dann hier eben die Championess hier eben dann verlieren lässt. Sie sieht ja eindeutig schwächer aus als Sasha Banks und ist auch eindeutig dann die. Also Sasha hat sich ja drüber gefreut. Dann gab es ja die Attacken von Asuka, die dann ja auch eine Sasha niedergetreten hat, dann auch eine Bayley attackiert hat. Bayley macht die Flucht hier und hat dann ja ihre Freundin auch zurückgelassen. Also man hat so das Gefühl, nachdem die Golden Role Models, die in den vergangenen Wochen wirklich auf einer Welle des Erfolges gesprungen sind, sind wir jetzt auf einmal wieder an diesem Punkt, wo es kriselt irgendwo. Nach den Titelgewinnen und so hat man gedacht, ja, die raufen sich wieder zusammen und jetzt plötzlich ist diese Krise wieder da und die ja mündet dann quasi hier in dieser Doppelansetzung für Asuka und an diesen 2 Championship-Matches, die wir hier eben haben. Ja, was glaubst du, wie geht denn hier dieses erste Match aus zwischen Bayley und Asuka?
Boah, also ich kann mir nicht vorstellen, dass beide mit dem Titel rausgehen. Ich will aber auch nicht, dass Asuka beide Titel hält, weil Double Champs sind kacke. Dabei bleibe ich auch. Also einer von beiden wird das Ding verlieren.
Ja, das denke ich auch.
Ich überlege gerade, also im Endeffekt kann man ja beide Matches auf einmal besprechen, oder?
Genau, die können wir an einem Rutsch machen, genau. Weil wir haben noch, dann mache ich noch hier die offizielle Ankündigung. Wir haben natürlich noch das Match um die WWE Raw Women's Championship zwischen Sasha Banks und Asuka hinten dran. Das ist dann das zweite Match für Asuka an dem Abend. So, jetzt darfst du.
Ich weiß gar nicht, wann es zuletzt so schwer war, ein Event zu tippen. Also. Weil es ist nicht einer, oder gut, letztendlich ist es einfach 50-50, ne? So, wem nehmen sie den Titel weg, wer braucht es weniger? Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir, dass es storyline-technisch mehr Sinn machen würde, eine Bayley den Titel zu verlieren zu lassen.
Ja.
Weil ich glaube, da ist dann irgendwie noch größeres Stresspotenzial drin. Weil Bayley sich ja schon meiner Meinung nach immer so als Anführerin aufspielt, die auch mal gern Sasha Banks so das Bauernopfer sein lässt. Und wenn jetzt dann irgendwie eine Sasha Banks dann doch da besser rausgeht, dann auch mit dieser Beat the Clock Challenge ist auch nochmal ein schönes Streitpotenzial. Ich glaube auch, also vielleicht auch gerade deswegen, weil eben eine Bayley anfängt, da ist eine Asuka noch fitter, holt da den Titel und dann, weiß nicht, macht Sasha Banks nur noch den Rest und verteidigt dadurch.
Ja, möglich. Ich habe auch gerade kurz drüber nachgedacht, ob es Sinn machen würde, dass man hier quasi ja beide Titel an Asuka geben würde, auch wenn ich das nicht mag, muss ich dazu sagen. Ich bin auch kein Freund davon, dass hier ein Wrestler, egal ob männlich oder weiblich, dass er so viele Titel hält. Das mag ich einfach nicht. Diese Doppel-Champions brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber es würde natürlich so ein bisschen Sinn machen im Hinblick von Payback, weil da natürlich Sasha Banks und Bayley ja die einzigen noch ihr Gold verteidigen müssen, das Tag-Team-Gold, was sie dann eben noch haben. Und wenn das dann eben auch noch weg wäre, das könnte natürlich dann für das komplette Zerwürfnis sorgen. Und dass hier vielleicht Sasha Banks durch einen Eingriff von Bayley, der nach hinten losgeht, auch ihren Titel verliert und dann sind die beiden total zerstritten, gehen Richtung Payback, verlieren da eben auch noch ihren Titel und dann ist das Chaos perfekt und die beiden können endlich hier gegeneinander antreten und dann zerbricht diese Freundschaft der Golden Role Models. Wäre auch eine Möglichkeit, um mal so ein bisschen durchzubucken.
Und ja, aber ich fand es halt ich hätte trotzdem Bock darauf, dass es bei dieser Fehde zwischen den beiden noch um einen Titel geht.
Eben, das ist das Problem, das sehe ich mich auch so. Und deswegen bin ich da auch bei dir. Ich glaube auch, dass dann eine Bayley hier ihren Titel verlieren wird und eine Sasha Banks verteidigen wird. Andererseits kann man natürlich auch sagen, vielleicht verteidigt auch eine Bayley durch die Hilfe von Sasha, will dann diesen Gefallen quasi erwidern, scheitert und eine Sasha Banks verliert dann plötzlich ihren Titel
an der Asuka. Ja, aber ich bleibe bei meinem ersten. Das hat man ja damals schon in der Schule gelernt. Immer bei der ersten Antwort bleiben.
Ja, wir haben jetzt drei Möglichkeiten im Prinzip hier aufgezählt. Also ja, ich habe mir zumindest jetzt hier alle Möglichkeiten offen gelassen. Ich sag jetzt mal, ich gehe mal den anderen Weg, glaube ich. Ich glaube, ich gehe hier mal den anderen Weg und sage, Bayley verteidigt. Ja, Roman Reigns wird neuer Women's Champion. Der hält einfach alle Titel. Nein, ich glaube, dass hier Bayley verteidigt und dass eine Sasha Banks dann am Ende durch einen Fehler von Bayley ihren Titel verliert und dann eben mit reichlich Krisenmaterial in Richtung Payback startet. Und dass dann langsam dieses Zerwürfnis der beiden weitergeht. Weil irgendeine von beiden muss hier den Titel verlieren. Da bin ich komplett bei dir.
Ja. Und bei mir ist es Bayley.
Okay, bei mir ist es Sasha. Bin gespannt. Auch da natürlich gerne könnt ihr uns schreiben, wie seht ihr hier die Matches. Wir werden auch noch bei Instagram wieder so eine schöne Umfrage machen. Irgendwie.
Das liebe ich ja, wenn du die machst. Das finde ich immer toll.
Deswegen mache ich die ja auch so gern. Und da werden wir das dann auf jeden Fall auch noch machen und dann könnt ihr dann auch dann abstimmen. Aber hier an der Stelle kommen wir natürlich dann auch zum nächsten Match und man merkt, plötzlich ist die Karte schon ganz schön ausgedünnt, wenn wir jetzt hier so die ersten vier Matches jetzt besprochen haben. Da sind noch vier übrig. Kommen wir zu dem Kampf zwischen Mandy Rose und Sonya Deville. Das war ja ursprünglich als Herr versus Herr angekündigt, nachdem ja Sonya im Vorfeld eine Mandy Rose attackiert hat und die auch einen Teil der Extensions abgeschnitten hat und Mandy jetzt diesen modischen Bob-Soccer-Mom-Haarschnitt plötzlich jetzt wieder hat. Ist jetzt aber bei SmackDown ja abgeändert worden. Man hat es so ein bisschen damit gegründet, dass ja Mandy hier ein bisschen Muffensausen gehabt hat. Sonya hat ja eine längere Promo gehalten und hat dann gesagt, gut, dann machen wir es halt eben anders. Dann machen wir No Disqualification und Loser Leaves WWE. Also quasi Loser Leaves Town Match. Die Verliererin hier wird WWE verlassen. Und ich frage jetzt mal erstmal ganz vorweg, weil es ja so der Elefant im Raum ist. Glaubst du, die Stipulation hat man jetzt angepasst infolge dieser Geschehnisse der letzten Tage mit diesem Entführungsversuch von Sonya Deville und dass die Frau einfach eine Auszeit braucht?
Boah, gute Frage. Also du sagst dann quasi, Mandy Rose gewinnt und Sonya Deville darf erstmal eine Pause machen.
Ja.
Ja, weiß ich nicht. Also könnte definitiv sein, dass sie gesagt hat, yo, ich hätte jetzt gerne mal eine Pause, weil es auch einfach eine verdammt gruselige Sache ist, die da passiert ist. Also was halt auch einfach ein richtig kranker Wichser ist, der Typ. Also fände ich auf jeden Fall legitim, ne? Also ich hätte, sage ich jetzt mal, auch Schiss zu Hause zu sein irgendwie und hätte da irgendwelche Zustände und würde gerne mal irgendwie dann lieber Pause haben. Habe ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber gemacht, aber es klingt sehr logisch, oder?
Ja, das ist halt so meine Vermutung. Und ich kann mir dann vorstellen, dass tatsächlich Sonya Deville irgendwann im Nachgang nach ein paar Monaten wieder auftaucht. Und wir haben derzeit eine Gruppierung bei WWE, die gegen WWE ist und die gegen die Regeln von WWE sind. Das heißt, man kann Sonya Deville dann zum Beispiel bei Retribution wieder so reinschmeißen. Einfach und sagen, hier, ne, was interessiert mich denn das Loser Leaves Town Match von WWE? Ich bin nicht WWE, sondern ich bin Retribution. Und deswegen tauche ich dann hier wieder auf. Grundsätzlich, wie hat dir hier erstmal die Fehde eigentlich gefallen zwischen den beiden? Weil ich finde, dass gerade eine Sonya Deville sich hier wirklich in den letzten Wochen absolut ausgezeichnet hat in meinen Augen und vor allem als sehr, sehr gute Rednerin am Mic.
An sich ja, aber ich habe mir echt Probleme, die anzuhören, weil ich finde, die klingt immer so, als würde sie heulen, wenn sie Promos hält. Also die Stimme von der bricht immer so unfassbar nervig. Ich hasse das wirklich. Das ist aber also ganz, ganz persönlich. Aber ich finde das super anstrengend, auch bei der letzten Promo wieder, wo ich auch so bin, so, weil, ja, hör auf zu heulen. So, halt einfach eine Promo wie ein normaler Mensch. aber es ist trotzdem echt besser geworden, wenn du denkst, so, das waren irgendwie da hier Fire und Desire oder sowas. So die, also gerade eine Sonya Deville hat da echt Ecken und Kanten bekommen, was ich gut finde. Eine Mandy Rose ist für mich immer noch so ein bisschen, das meine ich auch nicht böse, aber das ist meine Beobachtung, so dass das schöne Dummchen, die auch irgendwie so nicht viel kann und nicht viel Charakter hat, da ist irgendwie eine Sonya Deville hat da so ein bisschen so mehr diese, wie bei einem AJ, diese Pitbull-Mentalität. Das finde ich irgendwie wie auch cooler. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was jetzt hier eine Mandy, also gerade eine Mandy Rose, dieser No Disqualification Stipulation macht. Weil bei einer Sonya Deville kann ich mir vorstellen, dass sie da einfach mit einem Kendo-Stick draufkloppt, bis zum geht nicht mehr. Bei einer Mandy Rose weiß ich halt nicht, keine Ahnung. Also kann natürlich auch sein, was ich jetzt auch ganz cool finden würde, dass du dann auf einmal merkst, okay, die legt jetzt einen Schalter um und ist unfassbar asozial, was ihrem Charakter auch helfen würde, dass sie so zeigt, okay, ich kann auch anders. Mag's aber erstmal trotzdem, dass sie den beiden hier so eine große Bühne geben. Weil das ist ja A, schon ein großes Match. Und auch eine große Fehde für, also das ist ja eigentlich, also das ist ja eine von der Aufmachung her, ne, so eine der größten Frauenfehden der letzten Jahre, die wir hatten, die jetzt nicht um Titel geht. So, sonst war es ja immer so, ja, okay, ich hätte gerne den Titel, ah, okay, du hast den, jo, lass mal gegeneinander kämpfen. Die waren zwar auch gut, aber hier ist es ja wirklich komplett losgelöst von irgendeinem Championship, sondern wirklich nur persönliche Ebene. Das mag ich, dass man die hier auch so durchverfolgt hat. Und wenn man jetzt unverhältnismäßig loben würde, kannst du sagen, ist gut, das ist ja schon so ein Jahr in der Mache, weil die waren erst Freunde und dann hier und da und sowas, ne? Von daher, ich mag es, dass man den beiden hier die Bühne gibt, dass man denen eine Chance gibt. Du siehst auch, also gerade bei einer Deville, finde ich, wie du auch schon gesagt hast, wie sie sich entwickelt hat dadurch, durch dieses Spotlight, was sie bekommen hat, und sich auch nicht verstecken muss, wenn sie irgendwie auch mit einem Miss und Morrison im Ring ist und eine Promo hält. Das mochte ich. Von daher, gutes Ding, dass wir es auf die Karte gepackt haben, aber allein durch deine Sache wird es dann, glaube ich, schon so sein, dass eine Mandy Rose hier gewinnt.
Und Mandy Rose ist ja natürlich auch noch die Freundin von Otis, das darf man auch nicht vergessen. Also die hat ja quasi neben dieser Fehde noch eine andere Rolle. Deswegen glaube ich nicht, dass man sie jetzt aus dem Programm quasi streichen wird. Also das würde irgendwie das würde ja nicht nur diese Story betreffen, sondern eben auch noch eine andere Geschichte. Und das widerspricht sich irgendwie dann so ein bisschen für mich, wenn man jetzt auch mal diese Entführungsgeschichte da außen vor lassen würde. Insgesamt hast du alles gesagt. Also ich sehe eben auch, dass diese Feder hat den beiden massiv geholfen, an Persönlichkeit dazu zu gewinnen. Und ich glaube auch dadurch, dass die beiden ja auch im echten Leben gute Freundinnen sind, ich glaube, dass die hier sich richtig den Arsch aufreißen werden und sich da wirklich nicht zurücknehmen werden. Und No DQ, das wird eine raue Angelegenheit hoffentlich zwischen den beiden werden. Und da ist Emotion in der Fehde, da ist Hass in der Fehde. Die beiden verstehen sich. Die werden hier versuchen, wirklich alles in die Waagschale zu werfen, was möglich ist. Und deswegen erwarte ich hier tatsächlich ein, vielleicht nicht unbedingt das beste Wrestling-Match auf der Card, das wird es garantiert nicht werden, aber ich erwarte mir zumindest ein emotionales und ein hart geführtes Match werden, bei dem wir danach sagen, Mensch, das hat mich unterhalten und das fand ich gut. Und sehe dann aber eben auch eine Mandy Rose, die dann hier eben am Ende gewinnt und dann aber vielleicht auch erstmal so ein bisschen aus dem aktiven Geschehen so ein bisschen rausgezogen wird, vielleicht dann wieder mehr an die Seite von Otis, also stärker da im Fokus, weil auch die ja in dieser Entführungsgeschichte ein bisschen mit involviert gewesen ist. Entsprechend glaube ich, dass man da jetzt beide so ein bisschen aus der Schusslinie vielleicht erstmal raushalten wird, weil das diese ganze Sache, gerade für Sonya, ist das schon, glaube ich, psychisch sehr, sehr belastend. Und bis man da sich erstmal wieder wohl fühlt, sowohl in seiner eigenen Haut als auch in seinem eigenen Haus, das wird eine ganze Zeit lang dauern. Deswegen denke ich, dass man hier Mandy Rose erstmal den Sieg gibt und dass Sonya Deville erstmal die Bühne hier verlassen wird. Kommen wir dann zum nächsten Match. Und ja, auch da ist es persönlich und auch da haben wir eine Stipulation. Es ist der Street Fight zwischen Dominic Mysterio, begleitet von seinem Vater Rey Mysterio, und Seth Rollins. Und der wird natürlich begleitet von Murphy. Kai, wir haben, glaube ich, schon einige Male gesagt, das ist, glaube ich, die Fehde und das Match, auf das wir am meisten gespannt sind. Wie ist es bei dir immer noch so?
Ja, definitiv. Also, ich kann es einfach immer nur wieder sagen. So, klar, man könnte auch sagen, ach hier, Dominic Mysterio, Mann, so, ob man das jetzt braucht, ey. Aber ich sage es immer wieder und ich sage es auch gerne, der Junge hat meiner Meinung nach einfach Eier aus Stahl, wie der sich da vermoppen lässt von einem Kendo-Stick bis zum geht nicht mehr. Auch dieser Dive, der er nach draußen gezeigt hat, vom Top-Rope auf Rollins und Murphy, der super hoch war, wie der sich da in seiner Rolle einfindet. Also, der macht das echt verdammt gut. So, ich bin mal wirklich gespannt, wie der jetzt aussieht, weil so vom Look her hat er, glaube ich, gar nicht mal so einen geilen Körper. Mhm. Aber so an sich, also auch so die Sachen, auch der 619, den er gezeigt hat, der war sauber, da war Saft hinter. Auch mit dieser Street Fight Stipulation, das macht schon Sinn. Das lässt ja auch natürlich Luft für einen Ray und Murphy einzugreifen. So, das wird jetzt kein Wrestling-Match, ich glaube, das wird eher so ein Clusterfuck. Auch von so einem asozialen Rollins, der dann sicherlich auch viel mit Gestik, Mimik und Rey Mysterio angucken und ich schlag da bei deinem Sohn gegen Kopf arbeitet. Aber ich habe da Bock drauf und ich hoffe wirklich, also so die erste Feuertaufe hat ja schon Dominic Mysterio mit den Kendo-Stick-Schlägen. Ja. Und jetzt hier nochmal, Rollins kann ihn natürlich auch unfassbar gut aussehen lassen, was er auch schon gezeigt hat. Ich habe da Bock drauf und ich hoffe echt, dass Mysterio hier, also Dominic Mysterio, den Erwartungen des Managements, nenne ich es jetzt mal, gerecht wird. Weil, also, Stand jetzt macht er mir viel Spaß.
Ja. Es ist ganz, ganz merkwürdig, dass ein Dominic, wann immer er irgendwie auftaucht, eigentlich so die Emotionen auf sich zieht. Also ich fange jetzt nicht an mit SummerSlam 2005 und Eddie Guerrero und Rey Mysterio. Da haben wir übrigens im, das war der super Überleitung, da haben wir im, für unsere Supporter haben David und Chris haben da einen Watch-Along zugemacht zu dem SummerSlam 2005. Also wer noch ein bisschen Einstimmung auf den SummerSlam braucht, der kann dann da gerne vorbeischauen und da reinhören entsprechend. Aber wir haben den Dominic ja schon in diversen Onscreen-Rollen gesehen. Also erinnere ich mal an die Fehde von Brock Lesnar und auch an den Moment, als er dann da gemeinsam mit seinem Vater auch einen Brock Lesnar attackiert hat, was da auch die Halle ausgerastet ist und was auch das Internet ausgerastet ist. Und jetzt hier ist es eben genauso. Also irgendwas hat der und wenn es vor allem dieser Wille ist, hier irgendwie Fuß im Wrestling zu fassen. Und ich glaube, da sind wir alle unfassbar neugierig drauf, zu sehen, was hat denn der jetzt wirklich drauf? Also kann der nur Kendo-Sticks einstecken? Kann der auch richtig wresteln? Und kann der mehr als einen Dive nach draußen und einen 619? Da bin ich total neugierig drauf und allein deswegen bin ich hier schon heiß drauf. Die Fehde ist gut aufgebaut. Klar, Gummiauge, Eye for an Eye und so haben wir diverse Male schon besprochen und auch entsprechend kritisiert und verrissen. Trotzdem hat man hier in dieser Fehde zwischen Dominic jetzt und Seth Rollins, da hat man sehr, sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich habe da wirklich Lust drauf zu sehen, was dabei rauskommt. Wir werden garantiert auch Anspielungen auf Eye for an Eye sehen. Ich denke auch, dass Rollins versuchen wird, hier einen Dominic entsprechend zu traktieren und da auch das Auge zu attackieren. Da können wir, glaube ich, von ausgehen. Aber insgesamt wird das ein spannendes Match werden, wo Emotionen dabei sind, wo auch Härte dabei sein wird. Und ich kann mir hier wirklich vorstellen, dass das eigentlich so vielleicht auch hier wieder nicht das beste Wrestling-Match auf der Card wird, aber ich glaube, dass das vielleicht das emotionalste Match auf der Card sein wird. Und auch darum geht's ja dann letztlich beim Wrestling. Und Kai, wir werden sicherlich auch irgendwie Eingriffe von Mysterio und Murphy hier sehen, oder?
Ja, klar, natürlich. Also sonst macht ja auch ein Streetfight keinen Sinn. Also klar, ein Streetfight ist natürlich auch dazu da, um so ein bisschen das Wrestling, gehe ich mal von aus, eines Dominics zu kaschieren, ne?
Absolut, ja.
Aber also die beiden müssen eingreifen, wenn sie schon daneben stehen. Und das passt ja auch zu deiner Vermutung, dass du dann sagst, okay, wir kriegen dann bei Payback das 2-gegen-2-Match.
Ja.
Also ich freue mich
da nicht drauf. Irgendwie. Ich glaube deshalb auch, dass hier ein Dominic Mysterio nach einem heldenhaften Effort, also nach wirklich viel Leiden, viel Einstecken, denn Seth Rollins wird sich hier wirklich als mieser Heel präsentieren, der wahrscheinlich betrügen wird und die ganzen miesen Tricks, die er irgendwie so über die Jahrzehnte gelernt hat, die wird er hier eben einsetzen. Dominic wird dagegen ankämpfen, denn Rey Mysterio wird leiden als Papa, der hier at ringside steht und am Ende wird's dann aber, glaube ich, trotzdem so sein, dass Seth Rollins durch irgendeinen Bauerntrick und irgendeinen miesen Move wird er dann hier eben gewinnen. Das ist meine Vermutung, dass wir hier eben einen Dominic Mysterio haben. Der muss dieses Match nicht gewinnen, sondern der muss eigentlich nur sich hier präsentieren und da eben entsprechend abliefern. Und da hat er dann mit einem Seth Rollins in meinen Augen den richtigen Gegner, weil das ist ein Top-Wrestler, der kann seinen Gegner gut aussehen lassen. Und trotzdem braucht Dominic hier in meinen Augen nicht den Sieg. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich 1-1 genauso.
Das wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn man jetzt plötzlich hier Seth Rollins verlieren lassen obwohl, würde.
Also es wird jetzt aber auch keinem schaden, wenn jetzt irgendwie Dominic Mysterio nach irgendwie, weiß ich nicht, einem Candlestick von Rey oder was weiß ich, also Candlestick-Schlag von Rey oder einem 619 irgendwie von einem Rey Mysterio einen Einroller zeigt und dann 1, 2, 3 gewinnt und dann aus dem Ring rollt. Also das kann auch passieren. Das wird jetzt auch einem Rollins nicht schaden.
Ja, ja. Naja, aber ich finde trotzdem, dass hier dann Seth Rollins als Sieger aus dem ganzen Ding herausgehen sollte, damit er noch so ein bisschen sein Gesicht wahrt und dann eben das Tag-Team-Match bei Payback, dann können sie von mir aus verlieren und dann muss wahrscheinlich der arme Murphy den Pinfall fressen.
Ja, natürlich.
Da können wir dann von ausgehen. Ja, auf jeden Fall, das ist hier eine sehr interessante Auseinandersetzung, auf die ich mich tatsächlich dann auch sehr freue. Also ich muss sagen, das ist das Match, was für mich so ganz, ganz oben in meiner Emotionalitätsskala irgendwie hier steht und da bin ich gespannt drauf. Ein Match, was auch mich emotional aufwühlt aus diversen anderen Gründen, ist natürlich der Kampf um die Universal Championship zwischen dem Champion, dem Monster Among Men, Braun Strowman und dem Fiend Bray Wyatt. Kai, wir haben jetzt hier den Fiend bei SmackDown gesehen. Du hast gerade übrigens auch das Stichwort Einbruch angesprochen. Ich finde auch, ein Bray Wyatt sollte sich vielleicht mal überlegen, ob er in sein Firefly Funhouse endlich mal eine Tür einbauen sollte.
Ich finde so einfach krass, dass das Firefly Funhouse anscheinend im Thunderdome ist. Ja. Dachte man, es würde woanders liegen, aber hey, who am I to judge? Ich gehe da ganz zwiegespalten rein. Ich sag mal so, zum einen, ich mag, dass ein Braun Strowman jetzt so ein bisschen diese Charakterveränderung genommen hat und dass es auch wieder aufgegriffen wurde. Jeder, der Kontakt hat mit dem Fiend, verändert sich. Das mag ich, weil das konsequent ist, weil das irgendwie durchgezogen wurde. So, der Fiend macht mit jedem irgendwie was. Das finde ich geil, weil ich bin großer Fan von Kontinuität. Auch dass ein Braun, ich finde es auch immer geil, dass ein Braun Strowman so als Babyface erst verkauft wird und jetzt einfach nur richtig asozial immer Leute umrotzt und auch mal so ein Drew Gulak einfach in die Schnauze haut, aus Gründen.
Und Jay Uso hier übers Top Rope wirft, ja, und solche Sachen.
Und auch sagst du mal, benimm dich doch mal. Also das finde ich irgendwie ganz cool. Also ich finde auch gut, dass er sich seinen komischen Zopf da abgeschnitten hat und nicht mehr so schmierig aussieht, auch wenn er jetzt einen richtig krassen Eierkopf hat.
Aber auch der hatte ja so ein bisschen Haarprobleme, wenn man ehrlich ist. Also da ist ja auch nicht mehr so viel Haar gewesen. Nee.
Also das sah auch immer, wie gesagt, das sah einfach immer widerlich aus. Das mag ich. Also ich mag diese Charakterentwicklung, ich mag diese Aggressivität, die ihn Strowman mitbringt. Aber was ich ganz bewusste Wortwahl scheiße finde und auch meiner Meinung nach verboten gehört, ich mag Alexa Bliss als Wrestlerin. Ich finde die super, die ist talentiert. Aber ich will die nicht da drin haben. Ich will nicht, dass da jemand den Fiend anlangt. So, der Fiend soll einfach der Fiend sein und nicht irgendwie da so schön und das Biest, Tale as Old as Time irgendwie mit Alexa Bliss da durchtanzen, bis die Rose verwelkt und er wieder zum Mensch werden kann. Da hab ich keinen Bock drauf. Das finde ich scheiße. Die sollen das sein lassen. Ich mag das nicht. Der Fiend soll der Fiend bleiben und da nicht hier, weißt du? Das können sie direkt knicken. Das ist Kacke.
Stimmt mir zu. Glaubst du, ja, ich fand diese Sache mit Alexa Bliss auf eine komische Art und Weise unterhaltsam. Muss dazu aber auch sagen, ich schaue auch GZSZ. Und da gibt es solche Szenen natürlich auch immer wieder.
Ja, aber das ist aber nicht mit meinem Fiend, Freunde. Da ziehe ich jetzt auch mal eine Grenze.
Ja, also das hat es natürlich auch so ein bisschen kaputt gemacht irgendwo. Und natürlich auch, denn Braun Strowman ist jetzt auch nicht gerade der begnadetste Method Actor, den wir irgendwie im Wrestling haben. Also das hat alles ein bisschen peinlich gewirkt und hat so ein bisschen Fremdscham natürlich auch bei ganz vielen verursacht. Ich muss auch sagen, ich bin inzwischen auch kein Freund mehr von dem ständigen Licht-an-Licht-aus-Spiel. Das geht mir inzwischen auch sehr, sehr auf den Keks, weil das zu oft verwendet wird inzwischen. Also auch, dass wir das jetzt dann bei dem Vince McMahon-Segment gehabt haben. Wir haben es bei dem Alexa Bliss-Segment gehabt, wo Braun sie hochgestemmt hat. Das ist mir ein bisschen zu viel Licht an, Licht aus, um irgendwo bestimmte Dinge zu kaschieren. Das muss ich nicht mehr haben und das lässt diese ganzen Fäden noch künstlicher wirken, als sie ohnehin schon sind, wenn du so ein, also die müssen ja künstlich wirken, weil du natürlich einen Charakter wie den Fiend irgendwie hier da präsentiert hast, der ja keinem logischen Motiv irgendwo folgt. Ansonsten finde ich die Fehde leidlich unterhaltsam und kann mich nach wie vor nicht dieser Faszination des Fiends so ganz entziehen.
Ja, also auch Strowman ist ja auch besser geworden. Also klar, der ist immer noch 80% Schnaufen und Grunzen, ne? Aber gut, das bin ich halt auch, wenn ich esse. Aber also, das ist halt schon besser geworden, ne? Aber ich weiß auch, ich bin trotzdem dafür, um es jetzt mal vorwegzugreifen, komm, Fiend, mach ihn lang, den alten Strongman da, ich hab da keinen Bock mehr drauf, ja, das ist ganz gut oder sowas. Und ich sag mal, selbst wenn er jetzt den Titel verliert an Fiend, kann er immer noch sein, yo, ich bin hier der Strongman Express, choo-choo, ich bin ganz sauer und mach das ganze Roster lang oder sowas. Dafür muss er aber nicht ein langweiliger Universal Champ sein.
Das ist eben das Problem. Eigentlich ein Strowman hat hier nicht wirklich profitiert davon, dass er Goldberg um die Universal Championship bei WrestleMania erleichtert hat. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist ja also ist ja da quasi eingesprungen, mehr oder weniger für Roman Reigns. Und dann haben wir eben dieses Titelmatch bekommen. Aber er ist jetzt auch nicht jemand, der mit dem Titel gewachsen ist, oder?
Nee, gar nicht. Der ist auch, also, der Titel ist auch wirklich egal. Also, ich muss auch sagen, ich finde, also was ja eigentlich gut ist, aber halt auch ein bisschen komisch, in dieser Fehde geht es auch nicht mal um den Titel. Es geht irgendwie um andere Sachen, aber nicht um den Titel. Ja.
Dann frag ich dich mal nach, wenn du andere Sachen hier ansprichst. Glaubst du, wir sehen hier eine Sister Abigail? Und wenn ja, wer wird's?
Jetzt stell dich so eine dumme Frage. Wenn wir eine sehen würden, dann diese Alexa Bliss. Herzlichen Glückwunsch.
Glaubst du nicht, es könnte Nikki Cross werden, die ja auch jetzt nochmal hier meine Freundin und sie verändert sich und überhaupt? Vielleicht ist das der große Swerve, den wir hier sehen.
Und dann kommt, weißt du, das ist der Abigail und die hat so den übelsten schottischen Akzent.
Also, ja, wer weiß. Ja, nee, also es müsste dann, wenn Alexa Bliss sein, aber.
Aber ich will das auch nicht.
Nee, ja, andere eben. Sachen das ist halt.
Wollen wir wieder Kaffee trinken gehen?
Ja, aber wir rechnen, glaube ich, hier alle sehr, sehr fest mit einem Titelwechsel und dem Fiend als neuen Universal Champion, ja, oder? Ja,
bitte.
Ja. Also, Fädenaufbau, ein bisschen zu viel Twilight Zone geschaut irgendwo, ein bisschen zu viel durcheinander und auch ein bisschen zu viel Licht an, Licht aus. Ich rechne aber hier auch damit, dass wir den Titelwechsel bekommen. Wie fandest du jetzt eigentlich die Szenen, die wir bei SmackDown gesehen haben, wo dann auch noch mal einen, ja, Braun nicht nur ja einmal das Firefly Funhouse hier mal wieder infiltriert hat und da den armen Firefly Funhouse Bray zerlegt hat, sondern der ihn dann ja auch von dieser Rampe geworfen hat, ihr dann ja, also ich sag's mal so, ich habe früher ja bei den Maltesern irgendwie meine Zivildienstzeit gemacht. Uns wurde immer gesagt, wenn jemand so tief gestürzt ist, wie es hier gewesen sein soll, soll man den möglichst gar nicht bewegen. Also wie die Sanitäter hier gearbeitet haben, das darfst du niemandem zeigen, muss ich mal ganz kurz sagen. Aber wie hat dir dieses ganze Segment gefallen? Weil auch das fand ich schon so ein bisschen merkwürdig, auch als dann ein Braun den Bray von dieser Rampe geworfen hat, wo du halt genau gesehen hast, dass die Füße halt quasi schon aufgeschlagen sind, so nach dem Motto, ja, ist vielleicht so einen Meter gefallen, wenn es hochkommt. Irgendwie hat mich das eher abgeschreckt, sagen wir es mal so.
Ich finde es so einfach geil, dass du die Arbeit der Sanitäter kritisierst, weil es unrealistisch ist. Aber wenn dann, aber wenn sich dann der Ambulance von innen rot färbt und auf einmal dann ein Mann mit einer Clownshose und einer komischen Maske rauskommt, das ist normal. Aber die Sanitäter, also das fand ich nicht gut. Das ist unrealistisch.
Ich wollte einen persönlichen Bezug hier reinbringen, weißt du?
Aber wenn da so ein Chainsaw-Massacre Leatherface-Typ, der irgendwie zaubern kann, ja, nee, das ist normal. Also, da finde ich gut.
Das ist okay.
Ja. Aber nicht meine Malteser, Jungs. Da zieht der Olaf eine Grenze.
Genau, meine Grenze fängt da an, wo Sanitäter ins Spiel kommen.
Ich lache ja gerne und viel, aber irgendwo ist auch gut.
Genau.
Ja, ach, also das war ja wieder dieses, was ich meinte, um da irgendwie ein bisschen Rampage, Backstage rumzurennen oder sowas und dabei dann wieder schnaufen und grunzen. Dafür muss er nicht Universal Champ sein. Und ja, der Spot, das war auch wieder komisch, weil naja gut, also schnaufen, grunzen und viel starren, das habe ich vergessen.
Ja, verrückt starren, Augen aufreißen. Verrückt
und so. Starren, Augen aufreißen, nicht blinzeln, so wie Legolas bei Herr der Ringe. Ja, ach, ja, also ganz ehrlich, Braun Strowman, mach dein Ding, aber mach es ohne den Universal Championship.
Ja, und dass man das quasi über den Wrestler sagen würde, der Goldberg um den Universal Champion-Titel erleichtert hat.
Ja, und zu dem wir schon 100 Mal gesagt haben, jetzt ist es aber Zeit, dass er Champion wird.
Ja, aber das war halt auch der denkbar dümmste Zeitpunkt. Also der ist ja wirklich Corona-Champion jetzt, Corona-Universal-Champion. Und er hat es nicht nutzen können, das muss man ganz klar sagen. Also wenn wir jetzt mal den Vergleich ziehen zu dem anderen großen Champion, zu Drew McIntyre, da ist eben schon eindeutig ein Riesenunterschied zwischen den beiden, oder?
Ja, der hat sich wirklich gemacht, ne? Also da ist wirklich also was ganz anderes. Also klar, der hat jetzt auch vielleicht die realistischen Fäden und muss da jetzt nicht bei viel acten, ne? Das ist ja, glaube ich, jetzt auch schwer, sind wir mal ehrlich. Das ist, glaube ich, auch nicht einfach, zu sagen, yo, spiel mal verrückt, wenn er eigentlich nur catchen willst und ein Strongman bist. Da hat ein Drew McIntyre in Anführungsstrichen den einfacheren Job. Ich glaube, du weißt, wie ich es meine, ne? Mhm. So was so das die Art seiner Storylines angeht. Aber trotzdem hat er einfach auch seine Persönlichkeit besser verkauft, besser rübergebracht irgendwie. Deswegen, also mir gefällt er auch in McIntyre als Champ besser als in Braun Strowman. Und dementsprechend bin ich auch froh und hoffe eben, wenn er den Titel verliert, beziehungsweise dass er den Titel an den Fiend verliert.
Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch, wir sehen hier einen Titelwechsel. Und damit können wir dann, glaube ich, auch überleiten zu dem wahrscheinlichen Main-Event des Abends. Das ist natürlich dann das Match um die WWE Championship. Und da treffen Champion Drew McIntyre, wir haben ihn gerade schon angesprochen, und Randy Orton aufeinander.
Der andere und, MVP der Corona-Zeit übrigens, Randy Orton.
Ja. Wer hätte gedacht, dass ein Randy Orton noch mal so interessant wird, oder?
Das ist wirklich krass. Also da nervt es mich auch wieder, dass keine Fans da sind. Weil was der Typ da jetzt zeigt und mit was für einer Art und wie ekelhaft sadistisch und sowas, ne? Also ich glaube, da würden die Leute reagieren. Und also allein, wenn es nur betretenes Schweigen wäre, das ist echt schade.
Auf jeden Fall. Aber ein Randy Orton, auf jeden Fall der absolute Top-Heel. Also auch vor dem Fiend aktuell in meinen Augen bei WWE, hat ja erstmal hier einen, ja, Ric Flair zuletzt irgendwie entsorgt, um es mal ganz knallhart auszudrücken, hat dann auch einen Shawn Michaels attackiert, auch da wieder mit dem RKO und mit dem Punt, den wir gesehen haben, auch wenn Shawn Michaels keine Lust gehabt hat, den anständig zu verkaufen, aber mein Gott, jeder hat mal einen schlechten Tag.
Wollte aber den Gag machen und sagen, dass sich Drew McIntyre eigentlich keine Sorgen machen muss um den Titel, dass er den verliert, weil wir haben ja gesehen, dass der RKO und dass der Punt keinen Schaden anrichten. Nicht mal bei so einem alten Mann wie Shawn Michaels.
Ja, vielleicht sollte einfach Shawn Michaels mal fragen, wie läuft denn das so und wie wehrt man den am besten ab, wie hält man den am besten aus?
Ja, vielleicht hat Shawn Michaels ein paar wertvolle Tipps. Das tut gar nicht weh.
Genau.
Da bricht sich der Randy einfach den Fuß.
wie siehst du den Aufbau bis jetzt hier in dieser Fehde? Weil auch das sind ja wirklich zwei groß aufgebaute Charaktere. Ich finde, Drew McIntyre hat sich toll entwickelt, Randy Orton ebenso, irgendwie in der Rolle wieder komplett wiedergefunden. Man hat die Legenden mit eingebunden. Man hat hier für eine persönliche Intensität zwischen den beiden Charakteren gesorgt. Also eigentlich könnte man ja sagen, das ist ein gutes Ding, was wir hier haben.
Ja, aber du hast zwei gut aufgebaute Charaktere, die wirklich unabhängig voneinander geil gewachsen sind. Du hast aber keine gut aufgebaute Fehde zwischen diesen Charakteren. Weil die Fehde ist einfach nur, ich bin der gute Face-Champ, du bist der böse Randy Orton, der alten Männern gegen den Kopf tritt. Mach mal nicht, weil für mich sind das Legenden. Das ist die Fehde.
Das reicht dir nicht?
Nee, das ist also, dann kannst du auch mich da hinstellen. Der sagt, ey, übrigens, so, weißt du, dann stellst du mich dahin, dann tritt ein Randy Orton irgendwie einen AJ und einem Jeff Hardy gegen den Kopf, dann sage ich, hör mal, die mag ich, aber lass mal kämpfen. So, dann hast du die gleiche Fehde. Nur, dass ich schlechter aufgebaut bin als ein McIntyre.
Aber wir haben natürlich jetzt auch bei Raw natürlich den RKO gesehen von Orton gegen McIntyre.
Ja, gut, das ist ja was Neues, also den zeigt er auch relativ selten gegen seine Gegner.
Ich meine ja nur, weil es ist ja auch schon durchaus körperlich zwischen den beiden
geworden. Also, die Fehde so der beiden. Oh, gegen McIntyre ist ein guter Fehdenaufbau, aber wenn Selina Vega da rein vergiftet, ne, ist das, sagst du, oh, so ein bisschen mau oder was?
Glaube, das hackt. Du weißt, wie ich das meine. Ja, einmal, hallo, jetzt benimm dich mal hier. Also, ich finde, dass die Fehde schon gut aufgebaut gewesen ist. Und ich mag die Art und Weise, wie man hier die beiden Figuren gegeneinander stellt. Also, das passt schon so für mich, muss ich sagen, um dafür zu sorgen, dass ich an diesem Match interessiert bin. Ich bin eher neugierig darauf zu sehen, ob dieses Match dann wirklich auch diesen beiden großen Charakteren gerecht wird. Weil ich bin mir nicht 100% sicher, ob das nicht so ein Heavyweight-Stinker wird, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Also kein Heavyweight-Clash, sondern Heavyweight-Stinker?
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Match richtig langweilig wird.
Ja, das kann ich mir leider auch vorstellen, weil wir alle wissen, wenn Randy Orton ganz, ganz böser Heel ist, dann kämpft er sehr methodisch und methodisch ist hier nur ein Euphemismus für langweilig. Das könnte dann wirklich schwierig werden. Also da bin ich echt gespannt drauf, weil hier wirklich zwei große Namen, also so für einen SummerSlam hast du jetzt zwei mit der größten Namen im Main Event gegeneinander, was gut ist. Nur wenn das Match dann nicht abliefert, dann, also das hat man ja schon häufiger mal bei Randy Orton Matches gehabt, ne? Wo du sagst, alles ist gut, außer das Match.
Eben. Glaubst du, wir kriegen hier wieder so ein sehr, sehr langes Match, ein sehr hartes Match geboten, wie wir jetzt das zum Beispiel auch gegen Edge gesehen haben mit 30 plus Minuten?
Also ich hätte gerne maximal 20. Weil mehr braucht
das ich weiß ich, nicht. Aber was glaubst du?
Ich glaube nicht, ich befürchte, dass wir bei 25 plus, 30 plus landen werden.
Wir haben nicht so viele Matches auf der Karte, es sind insgesamt 8 Matches. Auch einige dabei, die jetzt nicht unbedingt so mega lang gehen müssten. Ich könnte mir das eben auch vorstellen, dass wir hier noch mal so ein, ja, in Anführungsstrichen, Best Match ever irgendwie bekommen und das dann eben auch lang geht. Ob das dann funktioniert, das hängt natürlich dann von der Match-Story ab. Ich meine, beide sind eigentlich gute Wrestler, das muss man auch mal dazu sagen. Also beide sind imstande, hier so ein Match abzuliefern. Ob das dann so funktionieren wird, das wird man dann, muss ich zeigen. Aber das hängt auch natürlich stark von der Tagesform ab, stark vom Match-Layout. Die Grundlage für ein gutes Match und für ein interessantes Match sind hier auf jeden Fall da. Wer gewinnt denn das Ding hier, Kai?
Für mich muss Dustin Drew McIntyre gewinnen. Weil ein Randy Orton braucht es meiner Meinung nach nicht. Der hat irgendwie seinen Posten und ich glaube, das wird einem Drew McIntyre sehr schaden, wenn er hier den Titel verlieren würde, weil er, also im Gegensatz zu einem Apollo Crews, ist er ja nicht von dem Titel abhängig, aber er wächst damit gerade sehr gut und er wächst auch in seiner Art und er wächst in diese Rolle des gestandenen Main-Eventers herein. Von daher sollte er den Titel auf jeden Fall noch behalten und weiterführen.
Ja, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob er nicht vielleicht in der Rolle des Jägers dann noch mal ja, eine interessantere Entwicklung nehmen könnte.
Ja, aber das ist doch irgendwie doof, dann immer zu sagen, ja, ich sehe das Face immer als Jäger, deswegen darf er den Titel nicht lange halten.
Naja, hatten doch jetzt schon seit WrestleMania. Hallo, hat doch gegen prominente Leute wie gegen Dolph Ziggler hier verteidigt. Was willst du denn?
Stimmt. Für jemanden, der für den es als Fädenaufbau reicht, einen AKO zu zeigen, der kann natürlich auch sagen, dass es jetzt lang genug war.
Hallo, untergrabe hier nicht meine Integrität, ja? Nein, ich sehe es aber trotzdem so, dass wir hier einen Randy Orton durchaus als neuen Champion sehen können. Also ich glaube nicht, dass hier einen Drew McIntyre als klarer Favorit in dieses Ding reingeht, sondern es ist schon relativ offen. Und komm, ich mach's einfach mal so aus Prinzip, ich bin nicht mal gegen dich, dass ich sage, Randy Orton gewinnt hier dann vielleicht auch per Cheap Shot oder sonst irgendwas. Damit wir da irgendwie so eine Entwicklung hier in der Fehde gehabt haben. Weil im Endeffekt, was soll denn dann auch für einen Randy Orton dann danach noch kommen, wenn er das Ding jetzt hier auch noch wieder verliert?
Weiß ich nicht, sucht sich einen nächsten alten Mann und tritt im Gegenkorb. Keine Ahnung. So,
gibt genug. Aber die hat ja doch schon alle mal vom Kopf getreten. Vince McMahon hat auch schon vom Kopf getreten und so. Also da sind nicht mehr so viele alte Männer übrig.
Die Zeit rast ja, die Leute werden ja auch immer älter. Also so. Ein Triple H kann er auch mal gegen den Kopf treten.
Hatten wir es nicht auch schon mal? Ich glaube, wir hatten auch schon mal einen Punt-Kick gegen Triple H, oder?
Ja.
Gegen Stephanie auf jeden Fall.
Ja, aber also ist doch egal. Eine schließt das andere ja nie aus.
Okay.
Man kann ja auch mehreren Leuten mehrfach gegen den Kopf treten. Gerade wenn sie den No-Sell beim ersten Mal wie Shawn Michaels.
Das stimmt. Also sind wir hier dann mal auch wieder ein bisschen konträrer Meinung. Ich sag einfach mal Randy Orton, du sagst Drew McIntyre und dann natürlich auch hier wieder an euch die Aufforderung. Also schreibt uns gerne, wie denkt ihr denn, dass hier die Matches ausgehen würden und was erwartet ihr euch natürlich auch vom SummerSlam? Was erwartest du dir denn vom SummerSlam?
Ah, witzig, dass du gerade fragst. Was ich wirklich mal hervorheben muss, ich find's echt geil, also ich finde, es spricht für den Event, dass es so schwer ist, den zu tippen. Weil es nicht das ist, okay, der gewinnt, sondern hier kann viel passieren. Und das hatten wir schon seit ganz vielen Previews nicht mehr. Also ich weiß auch nächste Woche bei Payback, dass wir dann sagen, alles klar, hier gewinnt der, okay, da gewinnt der. Aber das hier, das verspricht erstmal Spannung. Das ist meiner Meinung nach eine gute Card, eine abwechslungsreiche Card. Ich habe da Bock drauf. Und was ich hoffe, weil du es gerade angesprochen hast mit, wir haben hier Matches, die vielleicht gar nicht so lang gehen werden. Ich möchte keinen 4-5 Stunden SummerSlam. Auch bitte hier 3 Stunden max.
Bin ich bei dir. 3 Stunden, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du wirklich noch so einen großen Angle mit einbaust, mit Retribution vielleicht von mir aus 3 Stunden 10, 20 oder sonst irgendwas. Aber bitte nicht mehr. Wir haben 8 Matches auf der Card. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Format, was wir haben, wenn du dann eben noch ein bisschen Storyline mit reinpackst, ein paar Backstage-Segmente, 3 Stunden plus minus Viertelstunde, bin ich total glücklich mit und kann da gut mit leben, wenn du noch die Kickoff-Show auch noch mit draufpackst irgendwo, passt das absolut. Und tatsächlich, auch wenn jetzt gerade aktuelle Corona-Zeit natürlich so ein bisschen diese Vorfreude so ein bisschen gesunken ist auf die Events. Die meisten Matches haben, wie du richtig, wie wir schon eingangs erwähnt haben, die haben eine Geschichte, qualitativ mal besser, mal schlechter, aber die Storylines sind da. Ich glaube auch, dass wir hier ein paar gute Matches irgendwie rauskriegen werden. Wir haben Emotionen bei diversen Matches irgendwie dabei und ich bin relativ frohen Mutes, dass wir hier einen unterhaltsamen Event sehen werden. Also ich freue mich da tatsächlich drauf, was beim SummerSlam da rauskommt.
Ja, ich bin jetzt übrigens sehr gespannt auf unsere Review.
Ich auch.
Wie wir jetzt so voller Euphorie reingehen und am Ende so, Mann, das war alles scheiße, ich hasse das. Nicholas kam zurück als Leader von Retribution. Ja.
Zusammen mit dem Sohn von Goldberg.
Der auch nur eine Maske aufhatte, aber man hatte ja keine, weil er kein Shirt anhatte.
Das ist der Einzige, genau.
Also, oh Mann, der schon wieder, warum ist der hier drin?
Ich dachte, er hat dann auch so ein Tribal-Tattoo auf dem Arm einfach, wie Goldberg selber.
Wirklich gesagt, aber ich habe noch einen Vertrag, 2 Jahre, muss pro Jahr 2 Matches machen. Ah, cool, danke.
So sieht's aus. Ach ja, auf jeden Fall sind wir beide gespannt auf den SummerSlam. Wir werden natürlich dann auch hier die Review dann sehr zeitnah machen, also wollen wir Montagabend wahrscheinlich aufnehmen. Aber vor allem morgen haben wir dann ja auch noch ja NXT TakeOver vor der Brust, beziehungsweise natürlich dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Und auch da ist natürlich einiges Spannendes dabei, Kai. Auf was freust du dich da besonders zum Abschluss?
Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so pleasure-mäßig sagen darf, aber ich habe mega Bock auf das Adam Cole gegen diesen, wie heißt der, McAfee?
Ja, Pat McAfee. Pat
McAfee-Match. Weil ich glaube, der hat Bock. Ich glaube, das ist nicht.
Das glaube ich auch.
Also, das ist halt nicht so dieses, ja, ich mache das jetzt mal so hier irgendwie, so wie heißt das, Tyson Fury-mäßig, sondern ich glaube, der hat richtig, richtig Bock.
Ja. Da gehen ja auch schon die ersten Gerüchte rum, dass er nicht nur trainiert, sondern dass er auch Interesse hat, da noch mehr Matches zu bestreiten. Und ja, schauen wir mal. Also ich habe natürlich Bock auf das Leitermatch, muss ich ganz klar sagen. Also ich habe mal wieder Bock auf so einen richtig schönen NXT-Clusterfuck und bin sehr glücklich darüber, dass Johnny Gargano nach diesem schlimmen Botch, den wir bei der letzten NXT-Ausgabe gesehen haben, dass er offensichtlich keine Verletzung davon getragen hat. Also boy oh boy, das war echt sehr, sehr unangenehm anzuschauen.
Ich finde es übrigens nicht gut, dass der Dream da drin ist.
Ja. Das hinterlässt bei sehr, sehr vielen einen
muss ich ganz deutlich
sagen. Merkwürdigen Beigeschmack, ja. Ich habe auch mitbekommen, dass es schon die erste Petition gibt gegen in Velveteen Dream und solche Sachen. Also schwierige, schwierige Kiste auf jeden Fall. Und ja, aber auf jeden Fall werden wir da auch natürlich noch drüber diskutieren. Wir haben auch Finn Balor gegen einen gewissen Timothy Thatcher. Da Kai, das ist ja was für
Bock
dich.
Drauf, ne? Also ich hoffe, dass da der Tim da das halbe Hemd auseinanderbricht. Haben wir so einen Finn Balor, ganz ehrlich, was kann der denn überhaupt? Mit seinem Dino-Tattoo da auf dem Arm immer. Ich glaube, ein Thatcher, der schlägt den bis zur Bewusstlosigkeit und dann noch weiter, weil er Spaß dran hat.
Dann haben wir auch den Hauptkampf hier, das Titelmatch zwischen Karrion Kross und Keith Lee. Ich weiß, du magst den Herrn Kross überhaupt nicht.
Der ist langweilig wie Streichen, Alter. Ich finde übrigens immer, der sieht aus wie ein Mitglied von KIZ. Ich weiß nicht, warum.
Ja.
Ganz, also wirklich, ich hasse den. Der sagt mir gar nichts. Das ist, boah, nee. Also vielleicht, ich weiß ja nicht, vielleicht werde ich ja dann irgendwie überzeugt und sage jetzt bei der Review dann, boah, hier, Killer Kross, guter Typ.
Karrion Kross.
Ja, oh, weißt du, aber hier, ja, ich sag mal immer Tyler Black, ach nee, ist ja Seth Rollins, Entschuldigung.
Hab ich doch noch nie gesagt, ja, du Pappnase.
Ich erinnere dich. Hier oder.
Erinnere mich mal.
Ach, erinnere mich Black. Mal. Ach nee, ich habe ja schon mal damals bei der WXW gesehen, da hieß er ja noch anders.
Ja, ja. Genau so. Aber auf jeden Fall, das steht dann auch dann morgen bei uns auf dem Plan. Also heute die Preview zum SummerSlam, morgen dann eben die Review zu NXT TakeOver. Natürlich auch da dann irgendwie im Verlauf des Tages irgendwann, wahrscheinlich am späten Nachmittag, frühen Abend irgendwie, kommt die Review dann online und dann im Anschluss SummerSlam. Nächste Woche geht's weiter mit Payback. Da werden wir wahrscheinlich auch den Wochenend-Podcast ein bisschen vorziehen, dann quasi auf Samstag verlegen, damit wir da auch ja entsprechend noch ein bisschen Zeit haben, um über Payback zu quatschen, SmackDown noch mit reinnehmen können, Raw noch mit reinnehmen können, bevor dann in der Nacht von Sonntag auf Montag Payback stattfindet. Also Kai momentan hier ordentlich am Malochen, ne?
Ja, also sehr wrestlingreiche Wochen, ne? Und da wird ordentlich gepodcastet. Also, aber es macht ja doch auch irgendwie Bock. Also ich mag ja immer über dieses aktive Geschehen zu reden, weil man auch immer so ein bisschen dieses Spekulieren und ein bisschen Fantasy-Booking, obwohl ich natürlich glaube, oder also muss man nicht glauben, es ist halt so, ein SummerSlam ist natürlich auch 20 Mal so besonders wie ein Payback. Das wird schon eher irgendwie ein Filler-Event sein. Vielleicht also gefühlt wird es für mich eine größere Weekly.
ja, fühlt sich halt eben auch so ein bisschen so an. Aber schauen wir mal, was sich daraus entwickelt. Also vielleicht hat man dann ja doch noch irgendwie die große Auflösung, weil ich vielleicht jetzt beim SummerSlam die Vorbereitung des Retribution Angles und dann vielleicht bei Payback dann die große Auflösung. Wir werden sehen, welche Storylines uns da erwarten, welche Matches uns da erwarten. Wir bleiben hier auf jeden Fall am Ball und da könnt ihr euch auf uns verlassen. Und wenn ihr uns natürlich dann gerne mögt, dann schaut auch gerne mal, wenn ihr zum Beispiel bei iTunes dabei seid, könnt ihr uns da gerne bewerten. Da freuen wir uns auch immer drüber. Da gerne irgendwie 5 Sterne hinterlassen. Und das kann man inzwischen auch bei Podcast Addict, habe ich das gesehen, mal Bewertungen hinterlassen. Macht das einfach mal, wenn ihr Bock drauf habt. Also wenn ihr den Podcast hier über die entsprechende App hört, dann freuen wir uns da auch drüber, ein paar nette Worte zu lesen. Und wenn ihr dann noch mehr von uns haben möchtet, jetzt aktuell das Watch-Along zum Beispiel oder das Match of the Week oder den Personality-Podcast über einen gewissen Paul Heyman, den Shaggy und ich zuletzt aufgenommen haben, dann schaut natürlich gerne bei Patreon und bei Steady vorbei und unterstützt uns da. Weil da gibt es auch noch jede Menge Stuff einfach zum Hören. Ich glaube, wir haben mittlerweile 11 Watch-Alongs und haben derzeit so ein Output von also mindestens 2 zusätzlichen Podcasts pro Woche. Also schaut da gerne vorbei, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns hören möchtet. Ja, Kai, und dann sind wir aber ansonsten eigentlich durch, oder?
Genau. Wenn ihr bei Spotify hört, bitte auf Folgen drücken. Das wäre auch noch ganz toll. Das hilft auch immer, damit man ein bisschen besser gerankt wird.
Das stimmt auch. Und natürlich auch gern bei YouTube, wenn er uns da hört, könnt ihr das da natürlich auch gerne machen. Ein Abo dalassen und all sowas. Und einen Daumen dalassen, das ist auch manchmal ganz schön. Oder ein Kommentar. Das ist auch immer sehr nett. Und wir lesen das immer sehr, sehr gern. Und das wird dann auch heiß diskutiert hier bei uns, was ihr dann da schreibt. So, aber damit sind wir durch, würde ich sagen. Ist auch wieder zu gut über eine Stunde geworden. Ich wünsche euch allen schon mal viel Spaß bei NXT TakeOver. Und wir hören uns dann ja schon morgen zur Review von TakeOver 30 wieder. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.